ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Iswas Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Ja, und die sind sowas von frisch am Mikro.
Jo, moin moin, hier sind wir wieder, die Hasen, ne?
Ja, sportlich vor allem.
Total, hallo, hast du mir gleich angesehen, ne?
Ja, du hast es aber auch gleich verkündet, dass
ja,
du schon beim Sport warst.
Ja, ich rede gern drüber, weil es mich auch selber stolz macht, weil ich immer noch jedes Mal an diesen unfassbar fetten Schweinehund überwinden muss.
Es ist der Wahnsinn. Und wer uns öfter hört, der weiß, dass wir ja nicht nur die heiklen und köstlichen Themen hier des Lebens ansprechen. Nee, Conny und ich sind in einem Alter, da unterhält man sich gerne auch mal über was Medizinisches oder über so kleine Zipperlein. Es gibt Folgen von uns, Conny, die gleichen eher einem medizinischen Ratgeber. Und ich sag mal so, ein bisschen gehen wir mit dieser Folge auch in die Richtung, denn wir haben mal wieder eine TV-Ärztin in unser kleines, bescheidenes Audio-Wohnzimmer eingeladen. Sie ist übrigens nicht nur TV-Ärztin, sie ist auch richtige Ärztin.
Ich bin auch nicht nur TV-Köchin.
Nee, genau. Auf wen freuen wir uns?
Wir freuen uns auf Franziska Rubin.
Ja, genau. Die Fernsehmoderatorin, Medizinjournalistin, Ärztin und vor allem, jetzt kommt's, Bestseller-Buchautorin Dr. Med. Franziska Rubin. Und ich sag mal so, die führt uns thematisch dahin, wo wir beide schon längst angekommen sind, nämlich die Lebensmitte. Die hat ein,
ist das schon so
was? Naja, die hat ein Buch über die Midlife geschrieben. Magic Midlife, also die zweite Halbzeit, die zur besten des Lebens werden soll. Ich sag mal so, wenn unsere zweite Halbzeit so wird wie die von Dortmund gegen Madrid am Dienstag, dann möchte ich jetzt lieber auf der Stelle unser Spiel abpfeifen.
Podcast abgeblasen.
Merkst du, dass du irgendwie in der Lebensmitte schon angekommen bist? Ich verdränge das.
Ja, ich weiß auch nicht, die Zeit geht irgendwie immer schneller. Das fällt mir wirklich extrem auf. Aber ansonsten, ja, ich möchte auch nicht mehr 20 sein.
Nee.
Das muss ich auch dazu sagen. Aber es nervt mich, wenn ich zum Beispiel hier meinen kleinen Babyhund irgendwie kraule und mich so dahin knie, weil die ja ein bisschen kleiner ist und dann tut irgendwie immer mein Knie weh.
Es ist freudig, dass es nur das Knie ist und nicht der Rücken. Das wäre viel ärgerlicher und
ja,
wahrscheinlich viel schmerzhafter.
Rücken hatte ich auch schon oft.
Ja. Sind das so die zwei wichtigsten Baustellen?
Rücken, Nacken, Knie. Das sind so die schlimmsten Baustellen. Ich habe jetzt auch Einlagen. Einlagen.
Also für die
nicht,
Schuhe?
Ja, nicht wegen Inkontinenz oder so.
Conny, wir sind ein kulinarischer Genuss-Podcast.
Ja, aber man muss drüber reden. Man muss darüber reden.
Also für die Schuhe?
Für die Schuhe, ja.
Habe ich auch, fürs Joggen.
Zwei
weil mir da
unterschiedliche.
Immer
also ich habe einmal für Sport.
Links und rechts.
Und einmal für jeden also. Tag. Also einmal für Sport, einmal für Kochen. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Es ist verrückt. Ich habe das auch mal gehabt fürs Joggen, weil mir danach immer sehr das Knie oder das Schienbein wehgetan hat. Und dann habe ich mal so eine Laufanalyse machen lassen. Und da hat man wirklich gesehen, es ist eine Katastrophe, wie ich laufe. Und dann ist es aber besser geworden jetzt mit diesen Einlagen. Wir wollen nicht jetzt schon zu medizinisch werden, oder?
Nein, wollen wir nicht.
Ja. Lass uns Gossip und Genuss behandeln. Erstmal müssen wir gratulieren. Koch des Jahres wurde gekürt und es ist geworden Jasper Vecislo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Sous-Chef ja, das kann ich leider auch nicht sagen.
Sous-Chef im Düsseldorfer Restaurant Agathas ist Koch des Jahres jetzt geworden. Auf Platz 2 Alexander Högner, Küchenchef im Restaurant Herzog in München. Und Simon Scheuerlein vom Bayerischen Hof in Spalt, dritter Platz.
Und toll, ich saß da letztes Jahr übrigens auch in der Jury.
Ja?
Da haben wir nämlich nochmal kurz ein bisschen Kitchen Impossible mitgedreht.
Ach so.
Weil Tim saß auch in der Jury, hat sich schon gewundert, weil er eigentlich nicht zu den ganz großen Köchen gehört. Und genau. Musste dann...
Die Spitze nochmal rausgeholt, Frau von Lidl, ne?
Musste einmal ganz kurz sein. Und musste dann dieses Final-Gewinner-Siegergericht nachkochen am nächsten Tag. Mit einer wirklich hochkarätigen Jury. Ich weiß auch nicht, warum ich da drin saß, muss ich sagen.
Ach komm. Aber, das ist eine geile Idee. Eine geile Idee von Kitchen. Sehr, sehr cool. Also es war, muss auf jeden Fall ein tolles Niveau gewesen sein. Ich zitiere mal, das Niveau aller Kandidaten war beeindruckend und zum Schluss mit Jasper kam nochmal was richtig Mutiges und anderes aus den Zutaten der Blackbox auf uns zu. Nach seinem perfekten Start hat mich sein Hauptgang auf eine ganz besondere Weise abgeholt. Es war genau das, was es gebraucht hat, eine perfekte Mischung aus Mut, Innovation, Kreativität und das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Das hat TV-Koch Mike Süßer gesagt. Und in der Jury waren so Leute wie Thorsten Michel von der Schwarzwaldstube, Thomas Schanz, Silvio Germann. Wie kommt man denn dazu?
Du, die haben mich einfach eingeladen.
Ach so.
Und dann habe ich gesagt, finde ich klasse. Sehr letztes gut. Jahr war auch eine großartige Jury. Von Juan Amador über hier Dieter Müller auch großartig. Viele, viele Jahre 3 Sterne gekocht. Nee, es ist wirklich ein sehr hochkarätiger Kochwettbewerb.
Werbung. Ihr Lieben, die deutsche Weinlandschaft ist einmalig. Tolle Betriebe, tolle Produkte, tolle innovative Winzerinnen und Winzer. Daher wollen wir euch mit unserem Podcast-Partner, dem Deutschen Weininstitut, unsere Weine im Land ein bisschen näher bringen. Allen voran den wunderbaren Weißwein aus unseren großartigen Anbaugebieten, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Conny, man kann mit Fug und Recht sagen, dass Deutschland Weißweinland ist, oder?
Absolut. Also 68% von über 100 Rebsorten, die bei uns angebaut werden, sind weiße Rebsorten. Wusstest du das?
Nee, das wusste ich nicht.
Muss ich zugeben, ich auch nicht.
Hast du recherchiert?
Habe ich mich mit beschäftigt.
Welche werden denn am liebsten getrunken?
Ich glaube, auch wenn der Riesling für viele immer noch mit viel Säure behaftet ist, all das werden wir natürlich jetzt aufräumen in den nächsten Folgen. Ich finde Riesling großartig, aber natürlich ein bisschen leichtgängiger ist der Weißburgunder. Grauburgunder geht natürlich immer. Und dann gibt es natürlich auch noch viele Exoten, die völlig unterschätzt werden.
Genau, also seltenere Sorten, so regionale Spezialitäten, kannst du da ein paar vor runterbeten sozusagen?
Also ich persönlich liebe auch den Silvaner, der nicht nur zum Spargel geht übrigens. Und
wobei das ja eigentlich ein Klassiker ist,
das
oder?
Das ist ein absoluter Klassiker, wird völlig unterschätzt. Ich mag auch den Muscatella sehr, sehr gerne. Ich mag auch gerne mal eine Scheurebe oder ein Gutedel. Also das sind auch immer so Weine, die müssen auch Geschichte haben. Da muss man auch irgendwie dieses Weingut haben. Also das macht manchmal am meisten Spaß, diese Weine erstmal in den Weinbergen zu probieren.
Bist du eher Klassiker oder eher Exot-Fan?
Also ich sag mal, Exoten gerne mit dem Essen, die Klassiker auch gern mal nur so mit einem kleinen Snack.
Ja, das ist doch eine Aussage. Und das Tolle ist, ihr könnt euch locker eine Übersicht über unsere Rebsorten verschaffen und zwar auf der Weinseite deutscheweine.de. Einfach zum Menüpunkt Rebsorten navigieren, dann bekommt ihr eine Übersicht über Anbau, Geschichte, Bedeutung jeder einzelnen Sorte. Bei uns geht's in der nächsten Folge um leckeren Rosé, ist ja mein persönlicher Favorit für den Sommer. Einzelheiten und Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes und oder ihr hört euch den Podcast vom Deutschen Weininstitut an, den findet ihr natürlich auch über die Webseite vom DWI und da findet ihr zum Beispiel auch eine App, also quasi gesammeltes Weinwissen für euer Smartphone. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit unserem Podcast-Partner mit Weinen aus deutschen Regionen. Qualität, die man schmeckt. Also auf jeden Fall nochmal ganz herzliche Glückwünsche, die hier von uns rausgehen.
Genau.
So, was ist jetzt oder was war mit Frank Rosin? Der hat einen Shitstorm und eine Anzeige am Hals.
Ja, der Tierschutzbund, ich hab's leider auch schon kommen sehen, als ich selber diese Sendung gesehen habe. Ich war mit meinem Basti dort und frag mich nicht, warum dieser Sender lebendige Flusskrebse in die Vorratskammer gestellt hat. Und frag mich nicht, also Frank ist ja eigentlich ein alter Fernsehhase, warum der diese armen Tiere da lebendig ins Fett geschmissen hat und die nach Minute 4 immer noch sich...
Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, er hat ja eine Sendung, wer kocht das Beste für die Gäste, da ist es zumindest passiert und da hat er noch lebende Flusskrebse in heißem Fett angebraten und der Deutsche Tierschutzbund sagt jetzt, beziehungsweise die Rechtsabteilung, die Tötung von Krebstieren durch Braten ist qualvoll und per Gesetz verboten, wohingegen das dass Töten in kochendem Wasser zugelassen ist, solange der gesamte Körper mit Flüssigkeit bedeckt ist. Und jetzt hat Frank sich so geäußert, ich zitiere, ich habe während der Aufzeichnung zu dieser Sendung vom Dienstleister der Produktionsfirma Endemol Schein gefrorene Flusskrebse bekommen. Ich und mein Küchenchef, und die haben wir verarbeitet. Erst im Nachhinein habe er erfahren, so sagt er weiter, dass der Food-Dienstleister die Flusskrebse unsachgemäß eingefroren und gelagert habe.
No comment.
Okay, no comment. Naja, er muss auf jeden Fall damit jetzt fertig. Er hat sich aber auf jeden Fall entschuldigt. Er hat sich öffentlich entschuldigt, hat gesagt, es geht gar nicht, darf auch nicht wieder vorkommen und so weiter. Dann haben wir Neuigkeiten von TV-Koch und Produktentwickler Sebastian Lege. Der sieht sich in Sachen, du lachst schon, ne? Der sieht sich in Sachen Ernährung nicht unbedingt als Vorbild, hat er mal jetzt gesagt.
Verstehe ich gar nicht.
Er hat gesagt, ich selber bin fettleibig, esse gern und viel zu viel Fett, viel zu deftig. Und ich gehe auch mal in ein Fastfood-Restaurant an der Autobahn. Ich bin also kein positives Beispiel. Das hat er der Südwestpresse in einem Interview gesagt. Also alles fair enough, aber was mir dabei aufgestoßen ist, echt jetzt in ein Fastfood-Restaurant an der Autobahn, also in der Autobahnraste, das ist doch Körperverletzung.
Das ist absolute Körperverletzung. Ich habe ja heute auch wieder gehört, dass in USA einige McDonald-Besucher mit Kolibakterien infiziert wurden.
Ja, aber da gibt's doch schon ein geiles Meme von Mickey Beisenherz.
Was hat er gesagt? Das habe ich noch nie mitgekriegt.
Hast du nicht gesehen, dass Trump neulich Wahlkampf in so einem McDonald's-Restaurant gemacht hat?
Alles klar, das erklärt es.
Das erklärt es, oder?
Es gab auch schon einen Todesfall.
Oh, das ist eigentlich nicht lustig, darüber soll man keine Witze machen. Nee. Aber ich habe mich dann doch, als ich dieses Posting von Mickey Beisenherz, der da die Zusammenhänge konstruiert hatte zwischen Trumps Wahlkampf im McDonald's-Restaurant und den jetzt gefundenen Bakterien, das hat mir schon ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert.
Und ich musste heute wirklich auch schon einmal lächeln, denn wenn ich zum Sport fahre, parke ich immer auf einem McDonald-Parkplatz. Mhm. Und der war heute so leer wie noch nie.
So, Freunde, jetzt haben wir uns den Werbepartner McDonald's komplett versaut. Würden wir auch ehrlich gesagt nie Werbung für machen, oder?
Nein.
Das schließen wir aus. Lass uns über was Leckeres reden. Ich habe dir im Vorwege eigentlich sonst immer gesagt, welches Lebensmittel der Woche ich
habe. Stimmt, du lässt mich hängen, immer mehr.
Ich habe gedacht, ich habe so ein bisschen Sommersehnsucht gerade und deswegen habe ich mir Lavendel ausgesucht als Lebensmittel der Woche. Mhm. Denn damit kann man auch ziemlich viel Schönes zaubern. Wir hören mal rein.
Das Lebensmittel der Woche.
Ja, in Zusammenarbeit mit Eat Smarter, und es ist der Lavendel. Wahrscheinlich gibt's keine Blüte, die für uns so sehr den Sommer symbolisiert wie die des Lavendels. Benediktinermönche brachten ihn aus der französischen Provence über die Alpen zu uns mit. Bereits die alten Römer hatten Lavendel im Gepäck, wenn sie auf Eroberungszüge gingen, denn schon damals war bekannt, dass die Pflanze die Nerven beruhigt, den Schlaf fördert und außerdem bei Wunden eine antiseptische Wirkung hat. Bei uns kennt man die vielseitige Heilpflanze erst seit dem 11. Jahrhundert. Beste Sammel- und Blütezeit für die ebenso schönen wie heilsamen Blüten von Lavendel ist im Hochsommer, also Juni bis August. Häufiger als der echte Lavendel wird in der Provence der weniger edle Lavandin angebaut, eine Hybride aus echtem und Speiklavendel. Eine weitere Form ist wolliger Lavendel und der sogenannte Schopflavendel, der sich nicht zum Verzehr als Gewürz eignet. Das Heilkraut heißt nicht umsonst Nervenkräutlein. Als Tee, Bad oder Duftstoff in der Aromalampe wirkt er nachweislich sanft, hilft als leichtes Beruhigungsmittel bei Einschlafstörungen und nervöser Erschöpfung. Verantwortlich dafür sind vor allem die ätherischen Öle, Gerbstoffe und Flavonoide in der Heilpflanze. Sie helfen außerdem bei nervösen Magen- und Darmbeschwerden, lösen Krämpfe und vertreiben Blähungen.
Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
Also ich glaube, ich habe dich durchschaut, weil wir ja eine vielseitige Heilpflanze zu Gast haben heute.
Hast du Franziska Lavendel Heilpflanze genannt?
Ja. Auf jeden Fall hat sie ja eine sehr positive Wirkung mit ihrem Buch. Wir werden es gleich
hören. Ja, und sie beschäftigt sich ja auch wirklich sehr, sehr viel mit Naturheilverfahren. Werden wir nachher hören. Die ist eine absolute Experte.
Finde ich super spannend. Lavendel in der Küche ist, sagen wir mal so, muss man sehr vorsichtig mit umgehen, weil das wirklich sehr, sehr kräftig ist. Also ich finde es toll, eben auch Lavendelprodukte, wie zum Beispiel ein Lavendelhonig, passt auch sehr, sehr gut mit Wild zusammen. Wenn man da so einen schönen Rehrücken ein bisschen glasiert mit Lavendelhonig, grandios. Im Dessert natürlich auch wunderbar, auch wirklich gut dosiert, toll, auch im Eis zum Beispiel, ein Lavendeleis.
Oh,
da hat man gleich so dieses Gefühl, man ist in Südfrankreich zurück und es scheint bei uns auch nur die Sonne.
Ja, also gerade bei Nachspeisen, ne? Kekse, Kuchen, Puddings, ja. Cremes, Eis. Man kann aber auch so ein paar frische Blüten über Salate geben, in Suppen, habe ich gelesen. Und Lammfleisch kann man damit ganz gut
Lamm
würzen.
Auch, Lamm, ne?
Gemüse und Lammfleisch.
Ja. Ich habe eine Gewürzmischung, die heißt Agnello con Amore.
Oh.
Und da sind auch Lavendelblüten drin.
Oh. Ja. Das hört sich gut an.
Bring ich dir nächstes Mal mit.
Danke. Man kann auch Öle damit aromatisieren oder eine Lavendellimonade machen. Mhm. Finde ich auch ganz
schick. Schmeckt, aber ich finde es ein bisschen seifig. Deswegen habe ich auch vorhin nochmal gesagt, also immer dosiert Vorsicht. Einsetzen, weil zu viel immer drüber.
Vielen ist er wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit Tee ein Begriff. Ne? So Lavendeltee hilft ja beim Einschlafen und gegen Stress. Also da irgendwie einen Teelöffel getrocknete Lavendelblüten aufbrühen, 10 Minuten ziehen lassen. Und danach dann alles durchsieben und noch ein bisschen süßen mit Honig ist total lecker. Kann man wirklich empfehlen, habe ich mir schon mehrfach gemacht.
Ist das eigentlich auch Lavendel, der gegen Motten ist?
Weißt ja, du? Also ich habe so Lavendeltücher im Schrank.
Ja. Und als wir in der Steiermark waren, haben wir doch auch so kleine Lavendelpäckchen bekommen.
Die stehen bei mir unterm Spiegel im Flur und da rieche ich sehr häufig dran, wenn ich dran vorbeikomme. Die riechen
und
immer
hast gleich gute Laune und
schläfst total,
direkt
wirklich.
Ein.
Ja, das macht mich so schön phlegmatisch. Ja. Da gehen dir viele Sachen am Popöchen vorbei, dann anschließend, wenn du den Tag startest. Also wenn ihr auch Anregungen habt an Lebensmitteln oder natürlich auch Gästevorschläge, immer her damit. Wir sind erreichbar, podcast@iswashase.de oder natürlich auch gern über unsere Social-Media-Kanäle. Zu unserem Gast. Unser heutiger Gast hat viele TV-Sendungen moderiert, hat zum Beispiel auch, wie ich, im Familienprogramm gearbeitet. Viele kennen sie wahrscheinlich als die Fernsehärztin des MDR. Dann ist sie zwischendurch mal ausgewandert nach Australien, ist aber wieder zurück in Deutschland. Sie schreibt sehr, sehr, sehr erfolgreich Bücher, ist mehrfache Bestseller-Autorin und heute bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Dr. Med. Franziska Rubin.
Ja, Hallöchen.
Hallo, Franziska.
Wir erwischen dich sogar auf Lesereise.
Ja, richtig. Ich bin gerade in Erfurt, heute Abend im Sommer da und es ist so nett, weil die Säle sind wirklich voll und die Leute sind voll dabei bei dem Thema.
Deswegen haben wir auch wir müssen unbedingt mit dir sprechen. Ne? Magic Midlife, das neue Buch, das finden wir thematisch unglaublich spannend.
Ja, passt ja auch genau in unsere Schublade.
Wir haben dich nicht ganz uneigennützig eingeladen und wollen
mal gucken, ob es was nützt.
Und wollen es mal über dieses Thema schlau machen. Von welchem Alter redest du da eigentlich genau?
Ja, also ich würde sagen, es startet, also eigentlich ist eine gute Beschreibung, glaube ich, wenn man sich nicht mehr jung und noch nicht alt fühlt. Also ich würde sagen, das startet so mit diesem Perimenopausenthema so um die 40 und dann geht es eigentlich bis zum Ende der Wechseljahre vielleicht, also ich würde mal sagen so 40 bis 65. Ich habe allerdings neulich mit einer Zuschauerin gesprochen, die sagt zu mir, oh, meine Mama ist immer noch in den Wechseljahren gewesen mit 75 und bei mir ist das wohl auch so. Also die würde ich jetzt mal dazu zählen. Ja, also es ist so einfach das, was man so selber als Lebensmitte empfindet, wenn man wieder merkt, aha, jetzt ändern sich so viele Sachen, so wie ein bisschen wie damals in der Pubertät.
Wobei man ja aber, glaube ich, dieses Phänomen auch ein bisschen von diesen Wechseljahren trennen muss, medizinisch. Ne? Also es geht ja da auch so ein bisschen um das Lebensglück, über das du dir da Gedanken gemacht hast.
Richtig, es geht ja auch um die Männer zum Beispiel, die gern viel steiler da reinkommen und dann auch wieder rauskommen.
Was,
ja.
Echt?
Ja, das ist so lustig. Deswegen kennen wir ja so viele Männer mit Midlife Crisis, mit der Harley und weiß ich was, oder dem gelben Porsche oder je nach Budget und der Lederjacke oder was auch immer. Ne? Ich weiß nicht, was ist es denn bei dir, Dennis? Oder bist du noch nicht so weit?
Ich fühle mich noch ziemlich jung, muss ich sagen. Nein, pass auf. Also ich kann das durchaus trennen, finde ich. Denn in Sachen, und jetzt muss ich leider mal kurz ernst werden, denn in Sachen, glaube ich, Lebensglück bin ich schon gerade ein bisschen unten in diesem U. Da reden wir gleich noch darüber, über diese U-Form. Aber ich habe das wahnsinnig große Glück, toi, dass es mir gesundheitlich noch nie besser ging als jetzt, glaube ich. Und deswegen unterscheide ich das auch so, gesundheitlich und Lebensglück. Vielleicht musst du uns das noch mal ein bisschen sortieren.
Also ich würde sagen, das Schöne ist ja eigentlich, dass man in dieser Lebensmitte, so wenn man die Weichen richtig stellt, dann mit beidem rausgeht. Ja, also wenn wir mal statistisch gucken, Frauen mit 55 haben jetzt noch statistisch gesehen 30 Lebensjahre vor sich. Ja, das heißt, es können auch noch viel mehr sein. Also es ist auch eine Zeit, die gut gestaltet werden will. Die kann ich aber nur gut gestalten, wenn es mir gut geht, so wie du gerade gesagt hast. Das heißt, es geht darum, jetzt Weichen zu stellen, damit es einem auch weiter gut geht und man was draus machen kann, aber sich auch gedanklich zu erlauben, zu sagen, ich mache da auch was Gutes draus. Ne? Etwas, wonach mein Herz ruft zum Beispiel, weil es ist noch so eine lange Zeit. Und die Chancen sind ja ganz anders als bei der Generation unserer Eltern. Die waren ja oft aussortiert in diesem Alter. Ja, die hätte keiner mehr eingestellt. Die waren unattraktiv, insbesondere die Frauen. Und es war irgendwie alt. Aber das ist anders. Wir sind anders drauf. Und darum geht's eigentlich.
Wie ist denn das bei dir, also Conny?
Also ich arbeite schon seit meinem 21. Lebensjahr daran, dass ich irgendwann diese genussvolle Zeit wirklich in vollen Zügen mitnehmen kann. Deswegen habe ich wahrscheinlich Köchin gelernt, damit ich die letzten 30 Jahre, ich bin ja schon fast 55, genau nochmal Vollgas gebe. Nein, es ist wirklich, es ist mir gerade eingefallen, Franziska, als du das erzählt hast, ich bin ja auf dem Land groß geworden, zwischen Paderborn und Bielefeld, und ich erinnere eine Nachbarin, die genauso alt war wie meine Mutter und 20 Jahre älter aussah, weil die wirklich den ganzen Tag so eine Art Hauskittel anhatte und mit Hausschuhen, die so einen leichten Keilabsatz haben, eigentlich nur die Hausarbeit und alles, was dazugehörte, gemacht hat. Und es, also das Frauenbild hat sich Gott sei Dank in diesen letzten 30 Jahren so verändert. Und genauso leben wir auch.
Ja, sagt man ja auch, die heute 50er sind eigentlich die 39er und so weiter.
Ich kann das manchmal auch nicht glauben, dass ich über 50 bin. Über 50, ja. Das war doch früher super alt.
Aber es ist toll, weil sich auch nicht nur wir geändert haben, sondern die Bedingungen haben sich auch so geändert. Also ich kann immer nur sagen, meine Freundin hat mit 63 gerade eine Festanstellung bekommen. Das wäre ja undenkbar gewesen, aber der Arbeitsmarkt ist auch ein ganz anderer. Und wir haben gearbeitet unser ganzes Leben. Wir sind unabhängiger. Wir können viel mehr umsetzen. Wir wissen, was wir können, was wir nicht können, was wir wollen, was wir besser delegieren. Also ich glaube, wir haben auch gute Chancen, jetzt was richtig Tolles zu machen aus diesen 3, 4 Jahrzehnten oder vielleicht auch 5.
Nehmen wir mal diese, das kennt man ja, also wer sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat, kennt man das ja aus so verschiedenen wissenschaftlichen Studien, dass der Glücklichkeitsfaktor eines Menschen so eine Art U-Form hat. Beginnen wir mal mit dem 18. Lebensjahr. Wie geht's da dann weiter, Franziska?
Ja, man würde es ja nicht denken. Man würde ja immer denken, das wird ja immer besser im Leben, ne? Da kriege ich jetzt immer mehr. Und genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Mit 18 fängt es schon an, langsam bergab zu gehen. Aber besonders ist man eben im Tal, wo du das gerade beschrieben hast. Es gibt verschiedene Phasen des Glücks. Also wer jetzt 18 bis 30 ist oder sowas, der hat Glück durch schnelle Momente, durch tolle Kicks, durch Sachen, die er erlebt. So vieles ist neu und man holt sich das und man geht raus und man hat Elan und Spaß. Aber es ist eher das schnelle Glück. Und dann kommt man plötzlich in eine Zeit, da geht's dann los, dass man unzufriedener wird, ja, also vielleicht schon ab Mitte 20. Also die Anspannung ist eigentlich schon von Anfang an da, weil man so vieles erreichen will. Und ganz unten ist man dann, wenn man versucht, ein Haus abzubezahlen, gleichzeitig Kinder großzuziehen und beruflich erfolgreich zu werden. Ja, wo man eigentlich denken würde, boah, jetzt bin ich so richtig in meinem Saft unterwegs und so. Das ist sowas von anstrengend. Und dann macht es glücklich, wenn allein das Unglück abwesend ist. Also jeder erinnert sich, ja, die Kinder schlafen mal durch und man sagt sich, boah, wow, war das cool. Ich bin endlich mal ausgeschlafen, ja. Und das ist natürlich eine Zeit, die ist nicht besonders glücklich, sondern man versucht da irgendwie so durchzukommen. Und dann dreht sich das ungefähr mit 43. Witzigerweise ist das auf der ganzen Welt ähnlich, ja. Diese U-Kurve bildet sich auf der ganzen Welt so ab. Und dann geht es aufwärts. Das heißt, wir sind jetzt auf einem Aufwärtstrend, der sehr, sehr, sehr lange anhält, bis weit über 80 oft, wenn dann wirklich die richtigen Leiden kommen, dann knickt es wieder, aber bis dahin geht es die ganze Zeit aufwärts.
Das Schöne ist.
Das ist schon mal eine super, super Nachricht, oder?
Ja, das Schöne ist,
Für den Rest des Tages schon mal gute
Laune. Es macht voll Bock aufs Altwerden.
Ja, ja.
Aber ist natürlich deprimierend, wenn man gerade in dieser 40 bis 50 Phase ist, glaube ich. Ne?
Ja, da war ja auch nicht so lange bei dir.
Danke. Vielen Dank, das macht mir Mut. Aber sag mal, wie schätzt du denn gerade so deine Glücksphase ein? Also wenn du jetzt mal, ich sag mal einen bösen Satz, wenn du mal zurück auf dein Leben blickst, Conny.
Also ich kann dir nur zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, ich bin so in einer sehr glücklichen Lebenssituation.
Also geht es bei dir schon wieder bergauf?
Ja, ich bin absolut.
Schon lange?
Absolut, auch schon wirklich länger. Nein, ich bin glücklich mit meinem Leben. Ich bin total stolz, dass ich eine tolle Tochter zur Welt gebracht habe, die ihr Glück jetzt auch in ihrem Studium gefunden hat, die sehr selbstständig ist. Ich habe mir beruflich ganz viel aufgebaut, was erfolgreich ist. Also das ist schon schön. Also ich bin im Moment in einer sehr glücklichen Phase. Also es könnte natürlich immer noch besser werden, aber es ist schon ganz schön gut.
Da ist unser Podcast ja pur und ehrlich. Ich sage mal von mir, dass ich noch in dieser unteren U-Phase hänge. Und jetzt die Frage an dich, Franziska. Was kann man dagegen tun?
Älter werden.
Okay, das wird noch von alleine. Da muss ich ja nichts beitragen zu. Aber man kann doch selber sicherlich was beitragen, oder?
Also ich glaube, dass es schon ganz, oder ich weiß, dass es ganz viele Weichen gibt, die man jetzt wirklich gut stellen kann, damit man da ganz gut rauskommt. Also was schon mal für dich arbeitet, ist die Chemie in unserem Kopf. Offensichtlich ändert sich da was an unseren Belohnungszentren. Das heißt, es geht um reines Dopamin, Serotonin etc. Wir fangen plötzlich an, oft Dinge anders zu bewerten und auch die Erinnerung scheint sich zu verändern. Wir erinnern uns mehr an Positives, wir erleben Positives, dankbarer, das auch was Conny gerade beschrieben hat. Das ist vielleicht mal so eine kleine Übung für dich, dass du, wenn du merkst, boah, ich bin angespannt und das läuft nicht, dich ganz klar konzentrierst auf das, was gut läuft und dafür dankbar bist. Jeden Abend 5 Sachen.
Ich oder halt öfter mal alternativ an den Kühlschrank gehen.
Ja, ich finde, das hilft auch immer bis dann eine Stunde danach.
Ja, oder bis zum nächsten Morgen, wenn man auf die Waage wirklich steigt und denkt sich, ach Mensch, irgendwie das mit dem Gewicht ist genau die umgekehrte U-Form bei mir.
Es geht Aber es ist auch irgendwann so eine gewisse Lässigkeit, mehr Leichtigkeit zuzulassen. Mhm. Also ich habe mich wirklich auch die letzten Jahre immer dazu erzogen, mich nicht über so Kleinkram aufzuregen, weil der immer dann, wenn wirklich mal was Schlimmes passiert, merkt man eigentlich, was das, warum man das oder stellt sich die Frage, warum man das tut. Hm. Und einfach manchmal so ein bisschen Teflon-mäßig an sich vorbeilassen. Und das heißt nicht, dass man nicht mehr in die Tiefe gehen möchte. Aber das finde ich, sind auch immer so, also viel positive Gedanken, weil ich glaube, das Mentale spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, auch wenn man mit einer gewissen Sorgfalt mit dem umgehen sollte, sich gut ernähren sollte, natürlich auch ein bisschen sich bewegen sollte, alle diese Sachen.
Also nach dem Motto, was juckt es den Mond, wenn ihn ein Hund anheult oder sowas? Ne?
Genau. Hast du schön gedacht.
Das hat meine Mutter mal zu mir gesagt in der Pubertät. Das fand ich die Mega-Frechheit. Was interessiert es den Mond, wenn ihn ein Hund anbellt? Das weiß ich noch, wie heute. Das hab ich gedacht, boah, was fies.
Was hast du denn da verbrochen? Oder was, kannst du dich noch an die Diskussion erinnern? Warum?
Ich weiß es nicht mehr, aber ich erinnere mich an diesen Satz. Also wirklich, das war echt der Knall. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Klar, da gibt es genau diese ganzen Weichen. Und das ist ganz wichtig, dieses Haltung. Ja, zu sagen, okay, was habe ich alles schon erreicht, worauf gucke ich Gutes zurück? Und auch, wir können ja mit Krisen auch ganz anders umgehen, ohne dass ich jetzt weiß, was deine Krise zurzeit ist.
Also es ist allumfassend allgemein. Es gibt auch gar keinen besonderen Grund. Ich vergleiche das halt nur, wenn ich zurückblicke, habe ich gedacht, ach Mensch, neulich erst, es gab irgendwie glücklichere Zeiten.
Mhm.
Aber das kommt natürlich auch, weißt du, es kommt natürlich auch daher, also es kommt ja nicht alles nur aus einem selbst heraus, sondern man ist ja auch mit Dingen konfrontiert, für die man eigentlich gar nichts kann. Also die kommen ja auch von außen, so Sachen, wie zum Beispiel der Verlust von Eltern oder was auch immer. Da hat man ja selber, man sagt immer so leicht, ja, das Glück muss aus dir selber rauskommen. Aber es prasselt ja auch viel auf einen von außen ein, auf das man reagieren muss, Franziska, oder?
Ja, genau. Und ich meine, die ganze weltpolitische Lage, wie viele Leute kriegen gerade Angststörungen oder so. Ja. Und da sind wir beim Punkt Selbstfürsorge. Na klar, ist auch eine harte Zeit, das Midlife, weil du hast teilweise auch, viele Leute haben ja auch Probleme damit, dass die Kinder aus dem Haus gehen und dann werden die Eltern pflegebedürftig eventuell oder man muss Abschied nehmen oder so. Da passiert ja ganz viel. Und da ist dieser eine Aspekt, den die Conny gerade gesagt hat, dass man merkt, es nützt nicht, sich über jede Kleinigkeit aufzuregen. Also meine Kinder zum Beispiel, die regen sich tierisch auf, wenn die Haare nicht liegen. Da kann ich nur sagen, ja, da gibt es echt andere Themen. Und das so irgendwie so zu wissen und einzuordnen ist gut, aber wir haben auch andere gute Strategien und entwickelt über die Jahre und zum Beispiel Selbstfürsorge. In solchen Phasen muss man echt gucken, dass es einem selber gut geht. Egal, ob man dann die Nachrichten auch mal ausmacht, ob man in den Wald geht, ob man, du hast ja auch einen Hund, also einfach so irgendwas Schönes für sich tun und zwar jeden Tag, ja.
Wenn ich mit dem Hund zusammen bin, bin ich fast immer glücklich, das stimmt. Also so ein Tier macht wirklich extrem glücklich. Conny wird das bestätigen, wir haben ja beide Hunde. Und du ja, glaube ich, doch auch, oder?
Ja, klar.
Also insofern wissen wir das ja alle drei. Was aber bei uns allen dreien noch dazu kommt, Franziska, und davon hast du auch erzählt in Interviews, das habe ich gelesen, ist, dass wir in einer Branche arbeiten, die ja mit dem Alter, sag ich mal, sehr speziell umgeht, die Medienbranche, oder?
Ja, und besser für dich als für uns, würde ich sagen.
Das ist oft also, leider so, ja, dass mit Männern da anders umgegangen wird als mit Frauen.
Viel gnädiger, ne? Also ich meine, ich glaube, es ändert sich gerade so ein bisschen, ja. Man sieht jetzt doch mehr Frauen über 50, aber bis vor 10 Jahren war das ein klares Skillkriterium. Da wusste man, da wird man irgendwie ausgewechselt eigentlich. Und dann gibt es so dieses Bigotte da bei dem Ganzen, also nach dem Motto, ihr sollt nicht älter aussehen, aber richtig was machen, das ist dann auch peinlich, vor allen Dingen, wenn man es sieht. Und da kann ich der Conny nur zustimmen, irgendwann ist es eine Haltungsfrage, ne? Dass man sagt, ich tue das, was mir gefällt. Ich finde, jeder soll das so machen, wie er will. Was jetzt Schönheits-OPs oder ich meine jetzt eher Botox, Hyaluron, was auch immer, Kuren oder Masken oder was auch immer, ja, das Herz begehrt, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, es ist eigentlich was, was man nicht verliert, also man kann nur verlieren, glaube ich, auf der Strecke. Es ist gut, wenn wir, die ganze Gesellschaft, dabei mithilft, dass wir nicht so verzerrte Ideale haben. Also sonst haben wir natürlich irgendwann nur noch geliftete Leute, die da unterwegs sind. Und die Mädels haben solche Probleme mit Anorexie, das haben wir auch noch nie so schlimm erlebt, ja. Mhm. Weil tatsächlich die Models doch immer weiter dünner werden. Wir tun zwar so, als hätten wir das alle verstanden, aber die Miss America ist mittlerweile bei einem BMI, da gehen andere ins Krankenhaus. Ja, und ja, das ist einfach nicht in Ordnung.
Und es fängt ja schon sehr früh an, auch im Teenageralter, durch die Social Media sich miteinander zu vergleichen und dass da ein Bild gezeichnet wird, was im Grunde genommen von der Realität doch sehr stark abweicht.
Genau, ist alles total gefaked. Das war ja mein Einstieg in Insta, dass ich wirklich mit einer Moderatorin 100 Fotos haben wir gemacht, bis ihr eins gefallen hat. Das wurde total nachbearbeitet. Dann habe ich gesagt, warum machst du das denn? Du siehst doch super aus. Und dann hat sie gesagt, geh Franzi, deine Taille, die mache ich hier auch noch ein bisschen enger und so. Und dann habe ich gesagt, ey, lass mal, meine Taille ist ganz okay, die ist eben mal so, ja. Und irgendwie da auch, ich weiß es nicht, es tut gut, da gelassener zu werden und zu sagen, so ist es jetzt und ich bin trotzdem cool drauf und ich habe auch was zu erzählen.
Ist vielleicht auch eine Haltung in Mitteleuropa, ich meine, du hast ja auch in Australien gelebt. Geht man da anders mit dem Alter um?
Ich fand, in Australien sahen die Frauen sehr viel älter aus im Fernsehen, liegt aber auch ein bisschen an der Sonne. Die sehen sowieso älter aus als wir. Das ist echt krass, ja. Das ist wirklich so, ne? Also ich habe dort Menschen gesehen, die ihr Leben lang den Wetterbedingungen ausgesetzt waren, also einschließlich mein Schwiegervater, die sehen aus wie Krokodile. Das ist wirklich richtig krass, sowas sieht man hier gar nicht. Und dadurch, glaube ich, gehen die auch so ein bisschen anders damit um.
Man selber kann ein bisschen schon auch was tun. Klar, wir sind ein Genuss- und Food-Podcast. Stichwort Ernährung ist wichtig. Du hast bestimmte Lebensmittel für uns auch im Angebot, wo man sagen kann, ja, das ist nicht unklug, so etwas gerade in der Lebensmittel zu fördern und zu sich zu nehmen.
Lebensmittel für die Lebensmittel.
Ja, genau. Kommt man dann schon in Schleudern. Das ist eigentlich auch ein geiler Buchtitel, ne?
Ja.
Lebensmittel für die Lebensmitte.
Ja, genau.
Das müsste ich eigentlich nach Klugen Appetit machen.
Ja.
Als zweites Buch. Ja. Franziska, vielen Dank. Ich habe es aufgeschrieben.
Gleich auf.
Ist schon geschützt, also vergesst es, wenn ihr da draußen das hört und jetzt auch sofort mit eurem Verlag sprecht. Ist schon geschützt von mir. Nee, erzähl mal.
Ja, also es ist eigentlich so, dass der Umgang mit dem Essen ja nochmal spannend wird ab der Lebensmitte. Und das eine Thema ist natürlich das Thema Abnehmen. Da können wir ja nochmal anders drüber reden. Aber das andere ist auch, wie komme ich jetzt, wie gebe ich meinem Körper sozusagen, ich muss ja eher ein bisschen weniger essen als vorher leider, ne? Also brauche ich eine andere Nährstoffdichte. Ich muss sehen, dass ich jetzt wirklich das möglichst zu mir nehme, was mir gut tut. Und da habe ich mal so die 10 aus meiner Sicht wichtigsten Lebensmittel aufgestellt. Gestern hatte schon jemand bei der Lesung Hülsenfrüchte vermisst. Es geht hier eher so Sachen um, die man gut als Snack auch nehmen kann oder die man in sein Müsli einbauen kann. Also von denen würde ich empfehlen, pro Tag ungefähr 3 zu sich zu nehmen. Und das sind, mal gucken, ob ich es aus der Rübe zusammenbringe, natürlich die Walnüsse fürs Herz, ne? Die 5 Stück. Dann ist es der Leinsamen, da kann man auch Leinöl nehmen, weil es einfach für die Verdauung gut ist und unser Mikrobiom stärkt, wissen wir ja, für die Immunabwehr ganz wichtig.
Das Gehirn im Bauch sozusagen.
Genau, und dann haben wir den Granatapfel, der die Gefäße frei macht. Granatapfelsaft, da finde ich übrigens immer super, die gibt es ja auch tiefgefroren, ne? Granatapfel, da muss man sich nicht so rum mit dem Poolen quälen. Der ist ganz wichtig. Dann haben wir Haferkleie, Diabetesprävention ist da das Stichwort. All das merkt man schon mal, sind Sachen, die man sehr, sehr gut in ein Müsli tun kann morgens. Dann haben wir den Apfel am Tag, der cholesterinsenkend wirkt. Und Trockenobst, da ist auch sehr interessant, getrocknete Äpfel sind nicht nur cholesterinsenkend, sondern helfen auch tatsächlich beim Abnehmen. Kennen wir auch Thema Apfelessig. Und dann haben wir aber zum Beispiel da auch die Pflaumen, die wiederum die Knochen stärken, finde ich sehr interessant. Getrocknete Pflaumen.
Ja, und auch für den Stoffwechsel nicht schlecht sind.
Ja, natürlich, darum geht es ja auch immer, ne? Dass der Stoffwechsel da in Schwung kommt und dass das mit der Verdauung klappt. Dann die Beeren, weil die so nährstoffreich sind, geht auch sehr gut tiefgefroren. Und grüner Tee natürlich, der absolute Bringer, immer. Ja, grüner Tee ist gegen vieles gut und hat auch in Studien gegen Darmkrebs und Lungenkrebs zum Beispiel präventiv gewirkt. Dann Ingwer oder Kurkuma, würde ich mal sagen, als entzündungshemmendes Lebensmittel, diese 2 Teelöffel am Tag. Und natürlich mein Favorit, die dunkle Schokolade, weil Gedächtnis fördern. Ne? Also wir wissen es ja mittlerweile, man sollte keinen Kaffee trinken im Test oder in Prüfungen, sondern Kakao. Und außerdem wirkt er auch noch gut senkend auf den Blutdruck. Das schafft man nicht an einem Tag, aber immer so diese Lebensmittel auf dem Schirm haben und dann 3 davon jeden Tag einbauen. Das wäre mein Tipp.
Ja, es ist ja schon mal gut, wenn man beim Einkaufen einfach mal sich alles mit besorgt, dass man es jederzeit zu Hause griffbereit hat. Es muss niederschwellig sein, diese Sachen zu konsumieren zu Hause. Ne? Dann macht man es nämlich auch. Mhm. Jetzt hast du das Thema Abnehmen ja schon angesprochen. Was ich dann ich habe ja auch so Phasen, wo ich dann denke, ach, jetzt nützt es mal wieder ein bisschen weniger zu essen und zu trinken. Was ich dann aber, und dann renne ich natürlich auch wie blöd, da bin ich auch eisern, ins Fitnessstudio und stelle fest, scheiße, wenn ich jetzt mehr Muskeln kriege, dann wiege ich trotzdem mehr, dann nehme ich gar nicht ab. Das ist eigentlich ziemlich blöd.
Ja, aber das ist eigentlich genau der Weg, ne? Wieder Fett gegen Muskeln einzutauschen. Dann wird man zwar nicht leichter, aber man wird ja auch gleich viel straffer.
Das stimmt.
Ja, also in der Auseinandersetzung mit dem Thema, weil ich ja auch schon mein ganzes Leben in meinem Gewicht hadere, ist mir klar geworden, woher das eigentlich kommt. Und zwar, also jetzt mal abgesehen von der genetischen Komponente, ja,
klar,
und dem falschen Selbstbild, was man hat. Wenn ich mich anschaue mit 20, da sah ich super aus und ich fand mich trotzdem immer zu fett. Also da stimmt ja auch was in der Birne nicht sozusagen. Aber ab 30 fängt sozusagen an, der Körper Muskel gegen Fett auszutauschen. Und weil Fett ja leichter ist, kriege ich für meine 1,5 bis 2 Kilo Muskel, die ich in 10 Jahren, alle 10 Jahre verliere, fast das Doppelte an Fett. Ja, das heißt, ich wiege vielleicht zwischen 30 und 50 ungefähr das Gleiche, aber ich werde schwabbeliger, weil der Körper heimlich umbaut. Und das ist schon mal gemein.
Ja,
und dann geht das Ganze nochmal ab 50 nochmal deutlich schneller. Und dann habe ich irgendwann echt dieses Thema, dass ich einfach überall denke, so, das bin doch gar nicht mehr ich bin ja viel mehr geworden, ja, immer unabhängig vom Thema Gewicht, was dann auch noch steigt, weil dieser ganze Prozess immer schneller wird. Und da kann man eigentlich nur gegenhalten mit klaren Strategien, klarer Weichenstellung. Das eine ist, was du sagst, Sport, beziehungsweise ich sage immer Bewegung. Wenn man das findet, was einem Spaß macht, ja, also zum Beispiel mit dem Hund gehen, aber eben auch mal den Berg hochlaufen oder ein bisschen Muskeltraining etc. Das führe ich alles in Magic Midlife aus, so, was man so für Optionen hat und was besonders gut wirkt. Dann ist das ein wichtiger Pfeiler. Der andere ist das mit der Ernährung. Und da bin ich ja ein Fan von Teilfasten, weil ich mag nicht verzichten auf diese schönen Dinner mit Freunden und wo es mal richtig, das ist einfach Lust, das ist Leben und so. Und da muss man das aber irgendwie wieder ausgleichen. Und da seinen Rhythmus zu finden, ist, glaube ich, ganz hilfreich. Weil, also mir haben die Experten immer gesagt, ja, im Wechseljahren, ja, dann akzeptieren Sie doch die 5 Kilo, aber sehen Sie zu, dass es nicht noch mehr wird. Und da ist was ganz Wichtiges dran. Man wird nämlich wirklich immer mehr. Mhm. Bis 75, dann kippt es wieder um. Ja. Und da so gegenzuwirken, sich das bewusst zu machen, dass der Körper da unsere Hilfe braucht, weil diese verloren gegangenen Muskeln, die hätten ja auch mehr verbrannt. Ja, also man muss wirklich ein bisschen weniger essen. Also es ist so ein gemeiner Teufelskreislauf, der da durch diesen Östrogenmangel noch befeuert wird. Die Männer haben das auch. Übrigens, bei der Umfrage war es tatsächlich so, Frauen schätzen sich dicker ein und Männer schätzen sich in der Regel dünner ein, als sie sind.
Weil, ja, weil wir gnadenlose Optimisten sind, Franziska.
Ja, und zufriedener mit sich. Da kann man sich auch ein bisschen was abgucken von den Männern.
Ja, Wahnsinn.
Ja, aber wir sind ja auch, die Frauen sind ja untereinander auch so streng. Hm. Weißt du, das ja. Finde ich so schlimm. Also mir hat, ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber da hat mir eine Zuschauerin geschrieben, also ich müsste jetzt mal irgendwas mit meinen Kochjacken machen, weil ich hätte ja so einen dicken Busen und diese Speckrollen und was immer diese Ja. Aber das schreibt mir eine Frau.
Das ist ja der Wahnsinn.
Und klar, es gibt immer irgendwie blöde Kommentare. Ne?
Ja. Mit Kittel mit Ausschnitt würde ein Mann schreiben.
Genau.
Also das ist wirklich irre. Was ich feststelle, es gibt ja viele Menschen, für die ist auch so ein bisschen so dieses ganze Körper pflegen und sich fit halten und gesund bleiben, so wie so eine Art Religion geworden. Ne?
Ja, das ist ein großes Kapitel. Das finde ich total lustig, das Kapitel auch. Ich habe ja so viel in dieses Buch so viele Geschichten reingemischt aus meinem Freundeskreis. Ich bin ja dankbar, dass ich noch ein paar Freunde habe, trotz des Buches. Und eigentlich ist es ja so, wir wissen ja, der Altmacher Nummer 1 ist Stress. Und alle, die sich so wahnsinnig rumstressen mit ihrer Gesundheit, egal ob das mit der Ernährungsform ist oder ob sie meinen, sie müssen nur dieses Mittel nehmen oder das alles machen und dies und so, das ist alles nur Stress und ist absolut kontraproduktiv. Und wir haben ja mittlerweile das Problem durch TikTok etc., dass jeder erzählt, was er denkt. Und die Leute glauben das. Meine Kinder kommen auch mit Sachen und sagen, nee, das musst du so machen und so machen. Dann sage ich, wieso sagst du das? Wer hat dir das erzählt? Ja. Und da gibt es so viele Propheten, die da unterwegs sind, die aber null Ahnung haben, aber die eben auf viele Klicks stehen. Und dann werden so viele Dinge zur Religion, was erstens nichts nützt, außer natürlich dem, der das herstellt, und zweitens uns einen riesen Stress macht und uns eigentlich abhält, das zu tun, was wirklich sinnvoll ist.
Ja. Wer TikTok als Recherchemittel einsetzt, der kommt halt nicht weit. Ne? Also da sollte man sich schon mal die Mühe machen und ein paar mehr Quellen dann zu Rate ziehen. Wie hast du denn da bei deinen Kids gegengearbeitet?
Naja, ich habe gesagt, sag mal, das gibt's doch nicht. Du weißt doch, ich beschäftige mich mein ganzes Leben lang damit und du erzählst mir jetzt, was hier da so ein TikToker erzählt, der dafür einen Haufen Kohle kriegt und glaubst mir nicht. Ich sage, das kann doch nicht sein. Also ich meine, ich habe studiert, ja, und guck doch mal Leute an, die studiert haben, dieses Thema, dann haben die vielleicht auch ein bisschen mehr Check. Also ich finde das ganz erstaunlich, aber wir sehen ja, was gerade passiert, auch politisch, ja, mit dieser ganzen Fehlinformation. Das ist ja Wahnsinn und genauso ist das mit der Gesundheit. Mhm. Leute sind ganz oft fehlinformiert und ich finde, es wird immer dann auffällig, wenn ich sehr viel Geld auch aufbringen muss für irgendwas, was mir angeblich hilft. Oder zum Beispiel im Buch dieses MMS, ja, Master Mineral Solution, das ist ja Chlorbleiche eigentlich, was die Leute da trinken. Und alle Verbraucherzentralen in der weltweit warnen davor, weil so viele Tiere und Kinder verätzt wurden. Aber die Leute, die sind dann religiös, wie du sagst, fanatisch unterwegs, sagen, das ist das Mittel, was mir hilft. Und da ist wieder mein Credo, Leute, kommt zurück zur Natur, Naturheilkunde, das, was euch wirklich hilft. Stressabbau, Bewegung, gute Ernährung, Motivation, Haltungsfragen und sowas, das tut einem viel besser, als sich da irgendwas einzuwerfen.
Das ist ja so ein bisschen dein Steckenpferd geworden, so Naturheilverfahren. Gab es eigentlich da mal einen Moment in deinem Leben, wo es so Klick gemacht hat, oder wieso hast du dich diesem Thema so angenommen?
Schon ganz früh. Das war schon im Studium. Also schon im Studium war das so, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist ja interessant, was die Naturheilkunde zu bieten hat. Und eigentlich wäre die optimale Medizin die Verbindung aus Schulmedizin und Naturheilkunde. Das habe ich schon ganz früh gewusst, also ja, zweites Semester oder sowas. Habe auch nur Formulaturen in der Richtung gemacht und muss sagen, ich bin immer wieder bass erstaunt. Also Ärzte, die beides beherrschen, die können so viel rocken, wo oft auch wir mit der ganz normalen Schulmedizin an Grenzen kommen.
Mhm. Was würdest du sagen, ich habe ja auch so eine Art Wissensernährungsbuch geschrieben, so ein Kochbuch mit Wissenshintergrund und war dann natürlich auch bei Lesung und war immer erstaunt, doch wie wenig Kenntnis davon in der Bevölkerung sind. Auch Conny und ich haben uns da schon oft drüber unterhalten. Ja. Ne? Was machst du denn für Erlebnisse oder was hast du für Erlebnisse auf deiner Lesetour? Wie sind die Leute sortiert? Haben die sich inzwischen ein bisschen mehr damit beschäftigt? Wie ist dein Eindruck?
Also ich glaube, das ist so eine Schere. Ne? Es gibt Leute, die sind wahnsinnig gut informiert und dann gibt es manche, die wollen davon überhaupt nichts wissen, aber die kommen ja nicht zu den Lesungen. Nee, genau. Das heißt, ich sitze da in der Regel vor Menschen, die irgendwie, und jetzt ist gerade total cool mit dem Thema, weil gestern sind ein paar Männer auch aufgestanden und haben dann gesagt, die können mir so recht geben, wenn man da durch ist, durch diese Phase. Das kneift manchmal und wird auch eng und ist blöd da unten in der Lebensmitte, aber danach... Selbst mit Zipperlein oder so, denen geht es so gut wie nie und die setzen so viel um. Und da habe ich gedacht, das ist ja echt lässig, ja, dass auch, dass so viele, bei vielen rennt man damit offene Türen ein. Auch dieses Thema mal aus der Tabuzone rauszuholen. Wir sind nicht ausrangiert, wir sind nicht unsichtbar, wir sind nicht alt, da ist noch ganz viel Potenzial und auch Musik in dieser Lebensmitte. Deswegen ist es ja Magic Midlife.
Und wie fühlst du es selber? Also wie sind deine eigenen Erfahrungen mit dir und deinem Körper?
Ja, das hat mich neulich meine Journalistin gefragt. Da habe ich gesagt, eigentlich ist jetzt viel besser. So ähnlich wie Conny das gesagt hat. Also der Körper nicht. Ja, der Körper, da würde ich sagen, okay, da würde ich doch dann den wieder von 26 nehmen. Aber ich bin so glücklich über meine Kinder und über das, was ich erreicht habe. Ich weiß, was mir Spaß macht, wofür ich mich gerne einsetze. Ich bin nicht mehr so gestresst, weil ich mir nichts mehr beweisen muss. Und ich weiß, wie ich mit vielen Konflikten umgehe. Und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Lebensphase. Ich finde die echt spannend. Und richtig spannend finde ich ja, was da noch kommt. Weil jetzt habe ich so das Gefühl, das gibt so gerade so eine Umsortierung. Was wird das? Was wird das noch? Und das möchte ich gerne, dass die Menschen das auch haben. Dass sie sich das trauen, das zu haben.
Gibt es sowas, Conny, wie einen Lebenstraum, den du noch hast, um das mal so zu formulieren?
Nee, vielleicht ist das eine Lebensphilosophie, die ich einfach schon ganz, ganz lang habe. Und vielleicht deswegen auch diesen Beruf, nicht nur wegen des Kochens, sondern weil ich mit so vielen Menschen zu tun habe, liebe. Ich finde es so unfassbar spannend und es ist unabhängig vom Alter, immer schon Menschen zu treffen, die einem etwas erzählen, versuchen einen zu begeistern und auch begeistern können und man sich traut, mal wieder vielleicht aus seiner Komfortzone rauszugehen und immer wieder irgendwie sich auf was Neues einzulassen. Das macht es nie langweilig und das bringt natürlich auch Erfolgserlebnisse. Erfolgserlebnisse bringen wieder Glück und so lebe ich eigentlich schon, seitdem ich denken kann und wo oft zum Beispiel meine Mutter gesagt, oh nee, dass du dich das traust. Und dann denke ich so, ja, habe ich auch nicht so ganz zu Ende gedacht, aber ich fand es irgendwie spannend, ich probiere es mal. Natürlich fällt man da auch mal auf die Nase. Einmal schütteln und das ist so meine Lebenseinstellung. Und deswegen bin ich auch gespannt auf das, was noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre kommt.
Du hast da auch eine wichtige Weiche ganz toll gestellt. Das ist nämlich die wir noch gar nicht angesprochen haben. Und die heißt Connections, also Beziehungen. Viele Leute werden starr im Alter und denen die nervt alles und alle. Ja, also der Nachbar und dann ziehen die sich zurück in so eine Einsamkeit. Und wir wissen, dass das eins der hauptkrankmachenden Faktoren ist. Es geht wirklich darum, eine gute Beziehung zu haben zu den Eltern, zu den Kindern, zu Freunden, zu seinem sozialen Umfeld und vielleicht auch sowas wie Religiosität, Spiritualität, also der Glaube allein daran, dass wir hier nicht alleine rumwurschteln, sondern dass das alles einen Sinn hat oder dass das alles in ein größeres Bild gehört, hilft auch ganz vielen Leuten. Und das lässt uns gut alt werden. Und wir brauchen diese Kontakte, wir brauchen die Freunde, um uns zu stützen, um uns gegenseitig zu helfen, ja, um genau diesen Austausch zu haben. Soziales ist so wichtig und eine gute Ehe, ja, ist besser als viel als Wohlstand, ja, und die bringt dann sogar oft Wohlstand mit sich. Also wenn man ein gutes soziales Umfeld hat, genauso. Es ist einfach ein Wohlfühlfaktor.
Gibt es etwas, was du dich in Zukunft noch besonders freust oder was du im Kopf hast, was du gerne noch realisieren möchtest? Also auch sowas wie ein Lebenstraum?
Also ich bin gerade gespannt, wo die Reise überhaupt hingeht, weil wir sehen ja, dass das Fernsehen sozusagen ein bisschen eingeht. Viele Sendungen, wo ich immer war, die werden eingestellt. Bücher tun sich schwer. Es kommt jetzt sowas wie YouTube immer mehr. Also ich habe da jetzt ganz tolle naturerkundliche Videos zum Beispiel gemacht oder Podcasts, so wie eurer. Jetzt habe ich die neue Staffel gemacht. So, gibt es da nicht auch was Natürliches? Und ich tummel mich auf Instagram. Ich habe mich da lange gegen gewehrt und jetzt macht es eigentlich Spaß, da Inhalte einzustellen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich fange ja auch an oder habe angefangen mit Pferden zu coachen. Also ich biete auch Beratungsgespräche an, Gesundheitsberatung, unter anderem mit Pferden, die den Leuten oft die Kraft geben, Themen anzugehen, die sie sonst nicht angehen können. Also ich habe da gerade so ganz viel rausgetan und gucke mal, wo am meisten Bedarf ist und was die Leute am meisten begeistert und wo sie sagen, okay, die Franziska, die buche ich oder die will ich. So, ja, das ist auch ein bisschen mutig.
Ich glaube, das Gefühl haben gerade viele, dass sich so die Felder irgendwie ein bisschen neu sortieren und man die Felder irgendwie anders bestellen muss. Ja. Weißt du, auf was ich neulich gestoßen bin, was mich wahnsinnig fasziniert, Franziska?
Nee.
Die Virtualität. Ich habe mir jetzt wirklich, ihr werdet lachen, ne? Ich habe mir jetzt so eine Brille da gekauft, hier so eine Virtual Reality Brille. Und ich sag euch Folgendes, was da auf uns zukommt, wenn sich das wirklich durchsetzt, und ja, ich bin fest davon überzeugt, ist bahnbrechend. Das wird alles verändern.
Ja, wir brauchen vielleicht die Realität gar nicht mehr oder wollen sie auch
doch,
noch
das,
weniger?
Nein, weil die andere gemixt. Ist. Das ist gemixt. Also ich bin kein Fan der kompletten Virtualität, aber ich bin ein Fan von der Realität, die angereichert wird mit der virtuellen Realität. Das ist irre, was da kommt.
Sag mal ein Beispiel.
Naja, es ändert, wie du arbeitest zum Beispiel. Also wir haben ja jetzt so einen Laptop hier vor uns stehen, wo du auf dem Bildschirm bist und wir über ein System sprechen. Und dieser Bildschirm wird, wenn du Brillen aufhast, vor dir schweben. Wir können zusammen in einem Raum sitzen als Avatar oder eben auch als Bildschirm. Und es wird die Art, wie wir arbeiten, wie wir auch miteinander arbeiten, komplett revolutionieren, wenn es das nicht eh schon hat.
Oder wir gehen durch den Wald, haben die Brille auf und sehen all die Vögel, die wir alle ausgerottet haben.
Das ist jetzt aber ein sehr dunkles Bild. Du hättest auch sagen können, wir tippen an jeden Baum und die Brille sagt uns, was das für ein Baum ist, wie alt er ist und was er zum sich wohlfühlen braucht und so weiter.
Das fände ich zum Beispiel schon wieder schrecklich, weil ich einfach...
Du willst die Information gar nicht.
Nee, doch, die Information, das finde ich schon spannend. Aber ich möchte ja, wenn ich zum Beispiel durch die Natur gehe, dann möchte ich das ja so genießen, dass ich eben nicht dieses Digitale habe, dass ich immer wieder auf dieses blöde Handy gucke oder weißt du, dieses wirklich, vielleicht ist es deswegen auch so immer wieder so schön, mit Tieren zusammen zu sein und in der Natur, je weniger Digitales auf uns einfließt.
Aber ich sag dir mal eins, ich gebe dir ein Gegenbeispiel. Ich saß gestern, hatte einen Office-Tag, es hat geregnet, es war dunkel, ich saß in meiner Wohnung und habe gedacht, scheiße, jetzt auch noch am Bildschirm. Ich habe mir die Brille aufgesetzt und war einfach in so einer Meditations-App und saß einfach 5 Minuten virtuell an einem Strand bei einem Sonnenuntergang. Das war fantastisch. Ihr könnt gerne über mich lachen, aber ich habe mich danach wohler gefühlt. Das war toll.
Ja, für solche Ausmomente, glaube ich, ist das wirklich cool. Und ich glaube auch,
du sollst ja nicht den ganzen Tag tragen.
Nein, das habe ich schon verstanden. Aber ich meinte jetzt einfach wirklich diesen Spaziergang in der Natur.
Ja, dafür würde ich auch keine virtuelle Brille aufsetzen.
Aber sich mal kurz an den Strand zu beamen, tut gut, ja.
Definitiv. Franziska, das war außerordentlich informativ und vor allem sehr, sehr nett. Und es hat durchaus mich angeregt dazu.
Aber hast du eigentlich, noch mal ganz kurz zu abschließen, ne? Hast du deinen Lebenstraum uns eigentlich erzählt? Hat er das getan?
Nee.
Nicht wirklich.
Nee, ne? Schnucki, da kommst du jetzt nicht raus.
Nee, also,
da ist noch kein Ende.
Wie sagt man so schön, ich möchte einfach nur gesund bleiben. Nein, das ist ja immer so eine Floskel, die man benutzt. Ich habe mir vorgenommen, ich bin früher sehr, sehr viel gereist, jetzt nicht nur privat, sondern auch beruflich. Das hat bei mir ein bisschen nachgelassen und das hat mich immer sehr, sehr erfreut. Und es hat mich irgendwie sehr geöffnet und hat irgendwie, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, den Horizont erweitern. Ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte in Zukunft wieder mehr reisen. Das ist ein Traum. Das muss man sich natürlich auch leisten können, von der Zeit her, vom monetären her. Das ist nicht so sicher, ob das auch wirklich funktioniert, aber zumindest kurz mehr weg zu sein, obwohl ich schon viel unterwegs bin, ist ein großer Traum von mir.
Siehst du?
Das kriegst du hin.
Ja, oder?
Ja. Und dann geht es auch aufwärts.
Definitiv. Wie viel Lesetermine hast du jetzt noch vor dir?
Nur noch 2.
Ah, das geht ja.
Aber ich genieße es gerade. Ich finde es gerade richtig schön.
Das glaube ich. Und die Leute nehmen bestimmt auch jeden Abend da was mit von dir. Und das finde ich ziemlich großartig.
Schön. Vielen, vielen Dank.
Wir haben zu danken. Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Wir sagen toi, toi, toi für deine weitere Lesereise und packen natürlich alle Infos zu dir und zu deinem Buch in die Shownotes. Das heißt, jeder kann danach nochmal reinklicken und sich das angucken, was du alles machst. Und ja, vielen Dank, dass du davon berichtet hast.
Yippie! Also, alles Gute, alles Liebe für euch und war echt ein Spaß.
Dir auch.
Freut uns. Bis dann, liebe Franziska.
Tschüss. Danke, ciao.